Ja, guten Morgen auch von mir. Nochmal, ich bin Dennis Grüning. Ich komme aus Sieke, aus dem fernen, fernen Land. Auf der anderen Seite der Weser, habe ich heute Morgen gehört. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Einige Gesichter habe ich schon kennenlernen dürfen und einige von euch kenne ich noch nicht, aber ich hoffe, dass wir eine gesegnete Zeit heute Morgen miteinander haben. Vor zwei Wochen hätte ich, wie schon gesagt, eigentlich auf der Gemeindefreizeit den Abschluss machen sollen im Gottesdienst, aber aufgrund von Krankheit ist das leider nicht so gekommen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass unsere Familie wieder gesund ist, dass auch ihr wieder gesund seid. Es war ja nicht gerade die schönste Krankheit, wenn man das so sagen kann. Bevor wir uns gleich dem Hauptteil der Predigt zuwenden wollen, habe ich gedacht, es wäre ganz gut, mal zu rekapitulieren, was wir denn eigentlich in der Gemeindefreizeit so besprochen haben, damit diejenigen von euch, die nicht dabei waren, auch so ein bisschen mit reinkommen können, weil diese Predigt eigentlich der Abschluss auch sein sollte für die Freizeit, um das Ganze so ein bisschen abzurunden oder beziehungsweise abzuschließen. Und dann wäre es natürlich schade, wenn einige von euch dann überhaupt gar keine Ahnung haben, was es denn wirklich ging. Am Donnerstagabend hatten wir angefangen mit einem Blick darauf, was Gott sieht, was seine Perspektive ist zum Leben. Und dabei waren zwei Aspekte ganz, ganz wichtig. Der erste war, dass Gottes Perspektive die ist, dass auch da, wo Zerbrochenheit, wo Schmerz, wo Leid in dieser Welt ist, diese Dinge nicht das letzte Wort haben werden, sondern Gott hat das letzte Wort. Und das zweite war, dass wir sehen sollen, dass die Gebrochenheit dieser Welt uns zwar belastet und manchmal schwer, aber dass Gott uns in diesen Sachen nicht alleine lässt. Freitagmorgen ging es dann mehr um das Thema Konflikte. Wir sprachen darüber, dass Konflikte gar nicht unbedingt erstmal negativ sind, dass sie auch nicht zwingend Streit bedeuten, sondern dass sie vielleicht einfach erstmal ein Unterschied sind von verschiedenen Meinungen. Und wir haben dann aber auch herausgefunden, dass wir als Menschen meistens auf eine von zwei verschiedenen Arten auf Konflikte reagieren. Und dass diese Art und Weise, wie wir reagieren, dann doch oft wieder zum Streit führt. Um euch da mal ein bisschen mehr reinzunehmen, wir haben davon gesprochen, dass es diese zwei verschiedenen Wege gibt, wie wir damit umgehen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Friedenfälscher. Das sind die Leute, die den Frieden heucheln. Sie laufen vor Konflikten vielleicht eher weg oder ordnen sich schnell unter, um nicht irgendwie Aufregung zu schaffen, oder sie tun einfach so, als wäre alles okay. Doch eigentlich ist nichts okay. Auf der anderen Seite gibt es die Friedenbrecher. Die Leute, die sehr dominant sind, die bestimmend oder vielleicht sogar aggressiv sind. Sie wollen ihren Willen unbedingt durchsetzen. Und sie schauen nicht wirklich auf das Problem oder die notwendige Lösung, sondern sie wollen einfach nur gewinnen. Doch weil weder dieser Fake-Frieden noch dieser gebrochene Frieden das ist, was Gott für uns eigentlich vorhat, das, was er sagt, dass es gut ist, da gibt es noch eine dritte Variante, wie wir mit Konflikten umgehen können bzw. sollen. Und das ist das Frieden-Stiften. Und da haben wir dann auch noch einige Sachen zugesagt, wie das eigentlich funktionieren kann. Am Samstagmorgen ging es dann darum, dass Frieden für Beziehungen, also da, wo Konflikt ist, dass Frieden für diese Beziehung nur wirklich möglich ist, wenn wir zuerst Frieden gefunden haben mit Gott durch das Evangelium Jesu Christi. Nur dann ist es möglich, dieses Fälschen oder Brechen von Frieden wirklich hinter sich zu lassen und wahren Frieden anzustreben. Wir haben uns dann angeschaut, wie das auch konkret aussehen kann, welche Schritte man gehen kann, entweder als Friedensbrecher oder Friedenfälscher, um einige Schritte näher zu dem Friedensstifter sein zu kommen. Dem Ganzen also ein bisschen näher zu kommen. Und abschließend haben wir uns dann mit dem Thema Gemeinschaft oder wollten wir uns mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen und das ist dann nicht passiert. Aber das machen wir heute, holen wir heute Morgen nach. Das Thema für heute Morgen ist also echte Gemeinschaft. Gottes Idee und unser Ziel. Echte Gemeinschaft, Gottes Idee und unser Ziel. Fröhliche Gesichter, reges Treiben, guter Kaffee, besonders in der Gemeindefreizeit, das ist gute Gemeinschaft. Naja, für manche muss man den Kaffee gegen Tee austauschen, aber dann ist es wirklich gute Gemeinschaft. Dann sind alle zufrieden. Ist vielleicht etwas vereinfacht dargestellt, aber wenn wir jetzt mal an Gemeinschaft denken, was meinen wir denn eigentlich mit Gemeinschaft? Und wer hat sich Gemeinschaft ausgedacht? Für manche geht es bei Gemeinschaft einfach darum, der Einsamkeit zu entfliehen. Für manche geht es darum, Austausch zu haben oder einfach Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Für noch andere geht es vielleicht um Anerkennung. Ha, guck mal, ich bin da. Seht ihr mich alle? Für andere Leute geht es um Sicherheit. Ich möchte wissen, dass ich angenommen oder wertgeschätzt bin. Aber es ist eigentlich egal, was wir für Motive haben. Ich glaube, wir haben alle schon mal erlebt, dass ja, wir nicht die gleiche Perspektive unbedingt haben, was Gemeinschaft wirklich sein soll. Und manchmal kann Gemeinschaft auch leider Schmerzen verursachen. Jetzt habe ich übrigens noch nicht mal von Gemeinde geredet. Aber selbst in der Gemeinde ist es auch oft so, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir nicht immer diese Klarheit haben, was ist denn Gemeinschaft? Worauf sollen wir uns denn eigentlich ausrichten? Was ist unser Ziel? Es stellt sich also die Frage, was ist Gemeinschaft und wie soll Gemeinschaft aussehen? Ich weiß, Pastor Nils hat seine Ideen dazu. Ich habe meine Ideen dazu. Sicherlich habt ihr eure Ideen dazu. Aber weil es so viele verschiedene Meinungen dazu gibt, wird es schwierig, dann auf einen Nenner zu kommen oder das Ganze unter einen Hut zu bekommen. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute Morgen mal damit beschäftigen, was sagt Gott eigentlich zu diesem Thema? Was sollten wir eigentlich wissen zum Thema christliche Gemeinschaft? Natürlich ist es jetzt so, dass man in der Predigt nicht alles abdecken kann. Wir werden also viel auslassen, aber wir versuchen uns einfach mal an das Thema ranzumachen. Und jetzt habe ich gedacht, wir können viele verschiedene Texte uns ausdenken oder nicht ausdenken, wir können sie uns aussuchen aus der Bibel, wollen uns da keine eigenen Texte ausdenken. Aber wir könnten viele Texte uns anschauen, die gute und klare Aussagen zu dem Thema machen. Und ich habe mich für den Philipperbrief entschieden. Wir werden gleich uns das erste Kapitel mal anschauen. Wenn ihr eure Bibeln mithabt, könnt ihr da gerne schon mal aufschlagen. Aber bevor wir uns diesem Text widmen, möchte ich noch einmal einen anderen Text vorlesen, der auch mit dem Thema Gemeinschaft zu tun hat und der auch noch mal so ein bisschen diesen Perspektivenwechsel, den wir auch auf der Freizeit so ein bisschen im Blick hatten, mit reinzunehmen, damit wir sagen können, was sagt Gott denn eigentlich ganz konkret auch zum Thema Gemeinschaft? Was ist seine Perspektive dazu? Ich lese uns einen Auszug aus Johannes 17, Verse 9, Verse 11b und dann Verse 20 bis 24. Jesus redet mit Gott, dem Vater, und sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir, heute. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Soweit Jesu Worte aus dem Garten Gethsemane zu seinem Vater. Er spricht von Gemeinschaft. Er spricht vom Einssein. Und Gemeinschaft war Gottes Idee. Und er lebt sie uns sogar auch vor in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist in perfekter Gemeinschaft. Wenn es nun um das Thema Gemeinschaft gehen soll, dann haben wir in diesen Worten, die Jesus uns dort gibt, schon einige Dinge, die wir wissen sollten und die wir auch versuchen sollten zu leben, beziehungsweise dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was bedeutet das eigentlich alles? Und bevor wir uns jetzt gleich dem Text widmen, habe ich gedacht, ist es vielleicht auch nochmal wichtig, uns Gedanken zu machen, was ist jetzt dieser Kontext von diesen Versen in Philipper 1? Der Philipperbrief ist ein Brief, geschrieben von dem Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi. Höchstwahrscheinlich war er damals in der Gefangenschaft in Rom, so um das Jahr 62 nach Christus. Und er schreibt an die Glaubensgeschwister in einer Gemeinde, die er wahrscheinlich auch selbst gegründet hat. Wer dazu mehr lesen möchte, kann da mal in Apostelgeschichte 16 nochmal reinschauen. Aber was mich persönlich immer wieder am Philipperbrief auch ermutigt, was ich immer ganz toll finde, ist, dass Paulus uns einen Einblick schenkt, auch in die Art und Weise, wie er sein Leben mit Hingabe für Jesus und mit Liebe zu Jesus lebt. Aber nicht nur Hingabe und Liebe zu Jesus, sondern auch zur Gemeinde, zu den Menschen in der Gemeinde. Ich habe immer so das Gefühl, er möchte uns mitnehmen hinter den Vorhang. Was passiert denn eigentlich im Leben von Paulus so? Und wenn wir uns den Brief anschauen, wie viele Bibelstellen, die wir nehmen könnten, da ist ganz, ganz viel Predigtstoff. Aber wir wollen uns mal wieder, wie gesagt, mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen. Und jetzt ist es so, obwohl das Wort Gemeinschaft in diesem Brief nur dreimal vorkommt, glaube ich, dass Paulus doch immer wieder zwischen den Zeilen auch ganz, ganz viel über Gemeinschaft sagt und es ein wichtiges Thema ist. Wir werden uns gleich mal ein paar Beispiele auch dazu anschauen. Bevor wir aber gleich zu Punkt 1 kommen, möchte ich dich jetzt einfach mal fragen, möchte ich bitten, dass du mal kurz innehältst. Du brauchst nichts laut sagen, aber mach dir mal über folgende Fragen einen Gedanken. Was denkst du eigentlich zum Thema Gemeinschaft? Wie lebst du eigentlich Gemeinschaft? Sind dir die Dinge wichtig in Bezug auf Gemeinschaft, die Gott wichtig sind? Wir könnten noch viele andere Fragen hinzufügen, aber was machen wir denn eigentlich mit diesem Gedanken der Gemeinschaft? Und es ist erstmal egal, was deine Gedanken sind oder auch was deine Praxis ist, ja, der Herr hält heute Morgen für dich und für mich etwas bereit. Lasst uns unsere Herzen auch öffnen für das, was Gott uns vielleicht durch sein Wort zu diesem Thema sagen möchte. Das Allerwichtigste, was du heute Morgen mitnehmen sollst oder darfst, ist, Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Und Gott möchte auch Gemeinschaft für uns. Gemeinschaft ist seine Idee und es ist unser Ziel. Von vorne bis hinten, von A bis Z, wenn wir die Bibel durchgehen, da merken wir immer wieder und immer wieder und immer wieder, Gott hat dieses Ziel. Er möchte Gemeinschaft mit uns als Menschen. Das ist sein Herz. Er möchte mit uns zusammen sein. Das hatten wir uns auch auf der Freizeit nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Aber an diesem Punkt ist vielleicht auch nochmal klarzustellen, wenn wir davon reden würden, dass Gott das Verlangen hat, Gemeinschaft mit uns zu haben, dann ist das Verlangen nicht das Gleiche, was wir meinen, wenn wir Verlangen haben. Ja? Gott braucht nämlich nichts. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit absolut perfekt und braucht nichts, das er in sich selbst nicht hätte. Aber Gott hat sich ja dazu entschieden, zu schöpfen, etwas zu kreieren. Und da gehören wir eben dazu. Und obwohl wir uns gegen Gemeinschaft mit Gott entschieden haben, dadurch, dass wir gesündigt haben, hat Gott dieses Ziel nicht einfach verworfen und gesagt, ach, die Menschen. Sondern er geht weiter auf uns zu. Er will diese Gemeinschaft. Ich hoffe, du verstehst das, dass er mit dir Gemeinschaft haben möchte. Und diese Gemeinschaft ist gegründet im Evangelium Jesu Christi. Denn sein Menschwerden, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, die Tatsache, dass er lebt, das ist das, was uns überhaupt ermöglicht, Gemeinschaft mit ihm zu haben und auch Gemeinschaft miteinander zu haben. Sowohl im Hier und Jetzt als auch in der Ewigkeit. Kommen zu Punkt 1. Echte Gemeinschaft wächst aus dem Glauben heraus. Echte Gemeinschaft wächst aus dem Glauben heraus. Ich lese die ersten zwei Verse in Kapitel 1 im Philipperbrief. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Herrn, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt also an die Gemeinde in Philippi und er schreibt an Menschen, die ihm am Herzen liegen. Aber die Frage ist, warum liegen sie ihm überhaupt am Herzen? Was ist es, was seine Leidenschaft für diese Menschen anfacht oder entfacht? Wenn wir die Paulusbriefe lesen oder auch wenn wir die Briefe von Johannes oder Petrus lesen, dann merken wir immer wieder, da sind Menschen, die reden zu anderen Menschen und da ist irgendwie was ganz Besonderes. Da hat man das Gefühl, kümmert sich eine Person um eine andere oder um viele andere Personen. Und weil für uns als Menschen echte Gemeinschaft nur aus dem Glauben heraus wachsen kann, können wir das auch hier sehen, dass Paulus so ein Mensch ist, der sagt, ich weiß, was Jesus für mich getan hat und deshalb möchte ich auch in Bezug zu anderen Menschen so leben. Und das können wir auch in den Worten festmachen, die Paulus gebraucht. Er identifiziert sich hier ganz zu Anfang als Knecht. Aber nicht nur irgendein Knecht, sondern ein Knecht Jesu Christi. Paulus nimmt also Bezug auf das Evangelium. Und er schreibt an Menschen, die er mit bestimmten Worten beschreibt, und zwar die Heiligen in Christus Jesus. Er schreibt nicht, hallo ihr da in Philippi, sondern er sagt, hallo ihr Heiligen in Christus Jesus. Auch da ist Bezug zum Evangelium. Diese Beziehung, die sie haben, besteht also nur wegen des Evangeliums. Wir können also das auch anders sagen, echte Gemeinschaft braucht das Evangelium. Denn ohne Errettung durch Christus ist das Zusammensein nie so ein wertvolles und gutes Erlebnis und kann es auch gar nicht sein. Wir sehen ganz klar den Bezug auf Gemeinschaft, die in Christus gegründet ist. Aber wir sehen noch mehr, für uns ist Gemeinschaft im Glauben verfestigt. Ich lese mal einige Verse hier aus dem ersten Kapitel. In Vers 5, da lesen wir, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. In Vers 7 lesen wir, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, ihr alle Mitteilhaber seid der Gnade. Wie ich mich nach euch sehne, Vers 8, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und wir merken, das hat immer wieder Bezug zum Evangelium und Jesus sagt es folgendermaßen in Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt also immer wieder einen klaren Bezug zwischen dem Werk Jesu und unserem Leben in Gemeinschaft. Und auch dann, wie diese Gemeinschaft letztlich aussehen soll. Und diejenigen von euch, die ihr schon länger im Glauben seid, ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt, dass ihr eine besondere Art von Gemeinschaft mit anderen Gläubigen habt. Ich habe in den USA studiert, meine Frau ist geborene Amerikanerin und ich habe in meinem Studio an der Uni in einem Chor mitgesungen. Und dieser Chor hat im Frühling und im Herbst immer so eine kleine Tour gemacht, wo wir in verschiedenen Gemeinden gesungen haben und da gab es dann immer wieder auch Gastfamilien, wo wir geschlafen haben. Und es war immer interessant, man würde ja davon ausgehen, dass wenn jemand seine Türen öffnet und sagt, ja, du kannst hier schlafen, dass die Leute einem auch wohlwollend gegenüber gesinnt sind, ne, dass man nicht da irgendwie in eine Falle tappt oder so. Aber ich habe dann trotzdem immer gemerkt, diese Art und Weise, wie Menschen auf einen zugehen, wenn sie Christen sind und wenn sie auch wissen, dass du Christ bist, da hast du eine ganz andere Verbindung. Da merkst du, da ist irgendwie Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, die anders ist, als wenn du nur irgendwo mal zu Besuch bist und ihr euch nicht kennt, aber ihr habt auch den Glauben gar nicht gemeinsam. So ist christliche Gemeinschaft eben etwas anderes. Jetzt ist mal die Frage an dich. Hast du denn schon mal so Gemeinschaft erlebt? Oder hast du leider eher gegenteilige Erfahrungen gemacht? Dass du vielleicht sogar verletzt wurdest unter Christen? Tut mir leid, wenn das so ist, weil es eigentlich nicht so sein soll. Weil besonders in der Gemeinde wir eigentlich die besten Gründe haben, gute Gemeinschaft zu haben und einander anzunehmen und auch diese Gemeinschaft miteinander zu feiern. Dass wir trotz der Unterschiede, die wir haben, eine große Gemeinsamkeit haben, weil Christus uns frei gemacht hat von Sünde. Nicht von der Gegenwart der Sünde, sondern erstmal von der Macht der Sünde, dass wir uns auch gegen die Sünde entscheiden können, was uns dann erlaubt, auch aufeinander auf eine Art und Weise zuzugehen, wie wir das in unserer Sünde und ohne Jesus niemals könnten. Aber es ist egal, welche Erfahrungen du gemacht hast, Gott ruft dich in Gemeinschaft erstmal mit ihm und dann auch in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und es ist nicht egal, dass du etwas Schlechtes erfahren hast, aber in Gottes reicher Gnade können wir hoffentlich besser mit diesen Sachen auch umgehen. Wir haben Vergebung, wir können uns versöhnen. Da haben wir auch wieder Vorteile, die die Welt eigentlich so gar nicht kennt. Jetzt möchte ich dich ermutigen, suche doch seine Gegenwart, Gottes Gegenwart, denn er hat durch Christus einen Weg geschaffen zu ihm. Und im Glauben an Christus ist nun echte Gemeinschaft mit Gott möglich, denn es war seine Idee. Und wir dürfen noch mehr aus diesem Text mitnehmen. Echte Gemeinschaft wächst nicht nur aus dem Glauben heraus, das war Punkt 1, aber echte Gemeinschaft fördert auch geistliches Wachstum. Das ist unser zweiter Gedanke. Wir haben gesehen, dass Paulus in den ersten 8 Versen Bezug nimmt auf unsere geistliche Identität. Und er hat immer dazu den Bezug genommen, Gemeinschaft braucht Glauben. Das ist alles festgemacht in Jesus Christus. Aber wir sehen eben auch, dass Gemeinschaft geistliches Wachstum fördert. Du kannst gar nicht wirklich in Christus wachsen. Na, du kannst schon, aber vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, wie du das könntest, wenn du in Gemeinschaft bist. Mit anderen Brüdern und Schwestern. Wir sehen das auf verschiedenen Wegen. Ich lese mal Verse 9 bis 11 aus diesem ersten Kapitel. Paulus schreibt: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also wir sehen, da ist jemand, der dafür betet, dass diese Erkenntnis, dieses Wachstum kommt. Warum soll ich denn für andere Leute beten? Ich denke doch lieber an mich. Naja, in christlicher Gemeinschaft sollen wir eben diese Perspektive wechseln und nicht immer uns auf uns selbst schauen. Wir sehen das auch auf einem anderen Weg, dass dieses geistliche Wachstum durch Gemeinschaft kommt. Wir erinnern uns daran, dass die Gemeinde in Philippi wahrscheinlich ohne Paulus gar nicht existieren würde. Zumindest aus menschlicher Sicht. Gott hätte ja auch jemand anders gebrauchen können, aber dann wäre das eben jemand anders, über den wir uns unterhalten würden. Paulus hat nicht nur einen Anteil an dem ursprünglichen Wachstum der Gemeinde, dass er überhaupt da gegangen ist und gepredigt hat und dann haben sich die Leute gefunden und dann haben sie eine Gemeinde gestartet, sondern durch das Gebet frischt er das Gedächtnis der Geschwister auf und sagt im Prinzip, wachst weiter. Bleibt nicht stehen, weil ihr seid noch nicht am Ziel. Er spornt sie an und er sagt, Gemeinschaft fördert doch letztendlich das Wachstum. Bleibt zusammen. Und in den folgenden Versen, Verse 12 bis 23, da spricht Paulus dann von zwei Kämpfen. Zum einen ist das ein Kampf mit Menschen, wo er immer wieder in der Verkündigung das erlebt, dass Menschen das Evangelium behindern oder dass er sogar attackiert wurde und deshalb jetzt auch in Fesseln sitzt. Aber er spricht auch von einem inneren Kampf. Er sehnt sich nach der Gegenwart seines Herrn. Er hat so viel durchgemacht. Das meiste können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen. Wer wurde schon mal gesteinigt? Ich auch nicht. Aber trotzdem, er lebt und er strengt sich an und er will sich für diese Gemeinschaft auch mit Gott und mit anderen Menschen aufwenden. Wie schon gesagt, wir können so ein bisschen hinter den Vorhang schauen, was ist im Leben von Paulus los. Paulus lebt für Jesus. Aber er ist auch sogar bereit, für Jesus zu sterben. Das wäre Gewinn, sagt er. Aber, kommt ein wichtiges Aber. Vers 24 schreibt er, das Bleiben im Fleisch ist nötiger um euretwillen. Was hast du denn für eine Berufung für die Gemeinschaft, nicht um deinetwillen, sondern um den Willen der anderen Menschen, die dich vielleicht brauchen? Paulus schreibt weiter, und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben werde und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Also sehen wir auch hier wieder, es gibt eine Verbindung zum Wachstum im Glauben. Mal in meinen Worten ausgedrückt, ich muss noch hier bleiben, damit ich euch weiter unterstützen kann und ihr im Glauben Freude habt. Wenn wir Paulus' Briefe lesen, dann hören wir diesen Gedanken immer wieder, dass Paulus im Blick hat, dass die Geschwister weiter reifen sollen. Und dabei ist klar, dass das nicht in einem Vakuum passiert, sondern dass dieses Wachstum in Gemeinschaft passiert. Weil die Gemeinde, die Ortsgemeinde, ein ganz besonderer Ort ist, wo wir voneinander und miteinander lernen können. Bedeutet im Klartext also, dass Paulus zwar selbst natürlich viel gelehrt hat, aber dass letztlich das Leben dann gezeigt hat, wie Menschen diese Dinge gelebt haben und weiterleben sollen im Kontext der Gemeinde. Denn ohne diese fortwährende Gemeinschaft miteinander, was hätten wir dann? Dann werden wir vielleicht irgendwelche Fehler machen und abfallen vom Glauben irgendwie, was anderes machen, weil wir haben keine Ermutigung. Wir versuchen das alles alleine und das wollen wir doch gar nicht und das sollen wir auch nicht. Und frag dich doch mal selbst, wann bist du geistlich am meisten gewachsen? In der Einsamkeit? In deinem Bibelstudium alleine fern von anderen Geschwistern oder im Miteinander, durch die Ermutigung und manchmal auch durch die Ermahnung von Geschwistern im Glauben. Ich bin mir gewiss, dass wir Gemeinschaft brauchen für geistliches Wachstum und ich ermutige euch, das auch nochmal zu reflektieren. Wie denkst du über Gemeinschaft und wie denkst du auch besonders über Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde, wo du hoffentlich zu Hause bist? Echte Gemeinschaft fördert geistliches Wachstum. Paulus hat bei diesen Sachen nie Abkürzungen gemacht. Ja? Dieses geistliche Wachstum lag ihm so am Herzen. Einmal hat er so lange gepredigt, dass einer einschlief und aus dem Fenster gefallen ist. Also, ich brauche noch ein bisschen weg von den Fenstern. Ja. Ja, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber wir wenden uns auf für das Evangelium und für das Wachstum unserer Geschwister. Ein anderes Beispiel ist in Ephesus, da sagte Paulus zu den Ältesten, dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hatte. Alle 66 Bücher? Mann, das muss aber lange dauern. Die ganze Bibel durchlesen, was ist damit gemeint? Wissen wir nicht so ganz genau, aber wir wissen, dass er sich die Zeit genommen hat, weil er wusste, in dieser Gemeinschaft, in diesem Miteinander können wir gemeinsam wachsen. Wir wissen also, dass Gemeinschaft Wachstum im Glauben erzeugt. Ich hoffe auch, dass das in gewisser Weise ein Teil zumindest des Grundes ist, warum du heute hier bist. Denn wir brauchen einander. Wir wollen nicht, dass wir erkalten im Glauben, dass das Feuer verloren geht. Wir wollen aber auch nicht nur beten und nicht nur lehren und belehrt werden, wir wollen uns auch weiter gegenseitig ermutigen, im Glauben zu wachsen und miteinander voranzukommen. Der große amerikanische Evangelist und Prediger D.L. Moody, der hat mal mit einem Mann gesprochen, er war bei ihm zu Hause und hat über das Evangelium geredet und über die Gemeinde und der Mann sagte dann, ja, Gemeinde brauche ich nicht, weil ich kann auch so ein guter Christ sein. Und D.L. Moody sagte dazu nichts. Er ging zum Kamin, nahm die Gabel, nahm ein Stück Kohle, das glühend, leuchtend glühend war und setzte es zur Seite, sagte nichts dazu. Nach einer Weile sagte der Mann, ich verstehe. Weil nach einer Weile war der Kamin immer noch glühend rot, aber dieses eine Stück Kohle war schwarz. Da war das Feuer ausgegangen. Echte Gemeinschaft ist im Glauben begründet und echte Gemeinschaft fördert geistliches Wachstum. Wir wollen diese wichtigen Aspekte nicht aus den Augen verlieren. Und ich weiß auch nicht, warum du Gemeinschaft suchst oder inwiefern du vielleicht Gemeinschaft meidest, weil du vielleicht verletzt worden bist, aber ich möchte dich ermutigen, dich auf Gott auszurichten und Gemeinschaft mit ihm zu suchen, weil ich glaube, dass dadurch du auch wieder Zugang finden wirst zur Gemeinschaft mit anderen Menschen und Gemeinschaft in Gemeinde neu leben zu lernen. Als letzten Gedanken, echte Gemeinschaft führt zur Einheit in Christus. Das haben wir auch schon in den Versen von Johannes 17 gehört. Aber hier in Philipper 1, ich lese mal Vers 27, da lesen wir Folgendes. Wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, dass ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wie viel kämpfen wir für das Evangelium miteinander, dass wir gemeinsam vorwärts gehen? Oder wie viel kämpfen wir gegeneinander? Warum können wir diese Wand nicht rosa streichen? Warum müssen die Stühle so dicht zusammen sein? Warum hast du heute diese Kleidung an? Wir sehen immer viele Gründe, warum wir irgendwie Konflikte haben. Aber wir sollen gemeinsam in einem Geist und in einer Seele für das Evangelium kämpfen. Wie machen wir das? Wie mache ich das? Paulus ermutigt die Gemeinde, Einheit zu haben. Und da ist vielleicht eine gute Frage, die wir uns stellen können. Wo behindere ich denn eventuell wahre und tiefe Gemeinschaft? Ich kann das nämlich auch. Ich bin auch noch nicht perfekt. Wird noch eine Weile dauern. Aber ich möchte eigentlich nicht Jesus im Weg stehen und anderen Geschwistern auch nicht im Weg stehen. Aber habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wo möchte Gott, dass ich mich ändere, um Gemeinschaft mit Geschwistern noch besser zu machen? Wo soll mein Reden anders sein? Was ist mit meiner Gastfreundschaft? Wie offen bin ich denen gegenüber, die anders aussehen oder reden als ich? Viele verschiedene Beispiele, die wir nennen können, wie wir vielleicht der Gemeinschaft im Weg stehen. Nochmals, Paulus sagt hier in Vers 27, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Und da wir sowieso Paulus lesen, füge ich hier auch nochmal einen von meinen Lieblingsversen hinzu. In Epheser 4, Versen 1 bis 3, da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Friedenstifter. Ist alles leichter gesagt als getan. Aber inwieweit befleißigen wir uns denn wirklich aller Demut, in aller Demut, aller Sanftmut mit Geduld, die Einheit des Geistes zu bewahren? Wenn ihr im Philipperbrief auch weiterlest, dann kommen gleich zum Anfang von Kapitel 2 nochmal mehr Verse, die alle in die gleiche Richtung gehen. Einheit, Gemeinschaft, Liebe. Diese Dinge sollten wir im Blick behalten, weil sie uns durch Christus zum Vermächtnis wurden und wir in seiner Gnade daran teilhaben dürfen. Jetzt möchte ich am Ende nochmal fragen, was machst du denn jetzt eigentlich mit dem Ganzen? Wirst du dich auf Gott zubewegen? Willst du es mit ihm nochmal wagen? Ja, mit Gott wage ich es gern nochmal, aber andere Menschen? Gemeinschaft mit Menschen ist schwer. Und auch Gemeinschaft mit Gott ist nicht immer das, was wir uns vorstellen, aber beide Dinge sind unheimlich wichtig für unser Leben. Wir wollen dankbar sein, dass Christus für uns alle ans Kreuz gegangen ist, damit wir wahre Gemeinschaft, lebensspendende Gemeinschaft haben dürfen. Ich gebe euch zum Abschluss noch ein Beispiel von Gemeinschaft, ein klitzekleines Beispiel, das auch nur einen Teil von Gemeinschaft in gewisser Weise anspricht. Aber ich habe einen Freund in den USA, der hat einen Job, der ihm immer wieder erlaubt, auch zu reisen. Und dann kommt er auch immer wieder nach Deutschland. Und letztes Jahr waren wir zusammen zum Abendessen. Und wir hatten so eine gute Zeit miteinander. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also ist doch immer wieder interessant, ne? Wir können so lange auseinander sein, aber wenn wir zusammenkommen, dann haben wir echt eine gute Zeit zusammen. Seine Antwort? High five. Ja, haben wir beide so gesehen. Weil wir gemerkt haben, hey, wir haben doch etwas ganz Besonderes. Und das ist diese Art von Gemeinschaft, die ich mir auch für mich wünsche und die ich euch wünsche. Dass wir eine Gemeinschaft haben, wo wir über alles reden können, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir wissen, dass wir mit der Wahrheit der Bibel einander ermutigen können. Und noch vieles, vieles mehr, was zu Gemeinschaft dazu gehört. Gott will Gemeinschaft mit uns. Es war seine Idee. Es soll unser Ziel sein. Und durch Jesus Christus ist das alles möglich. Wenn du Gemeinschaft mit Jesus willst, aber nicht weißt, wie das geht oder wo du anfangen sollst, dann gibt es bestimmt einige Menschen hier, die gerne mit dir sprechen würden, welche Schritte du da gehen kannst. Aber lass uns nicht vergessen, Gott will Gemeinschaft mit uns. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzubringen, bist du Friedenfälscher? Bist du Friedenbrecher? Wie sieht das aus? Wenn du vielleicht vorhin gedacht hast, das ist interessant, aber ich weiß gar nicht, was das bedeutet, könnt ihr mal die Leute ansprechen, die auf der Gemeindefreizeit waren. Die haben da vielleicht nochmal so ein paar interessante Gedanken dazu. Ich habe auch die Folien von der Freizeit nochmal hochgeladen, dass ihr die von der Dropbox auch daran könnt. Aber das Ganze zusammen zeigt uns hoffentlich auch nochmal, wie wir Möglichkeiten haben, mit unserem Leben so umzugehen, dass da, wo auch Konflikte sind, die Konflikte nicht dazu führen, dass wir auseinandergehen, sondern dass sie letzten Endes auch uns helfen, Gemeinschaft wirklich zu leben, auch wenn das manchmal wirklich schwierig ist. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.